Ich lese die drei kurzen Abschnitte aus Matthäus, aus Lukas und aus dem Jakobusbrief. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Lukas 6. Und er hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach: Selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Aber dagegen, weh euch Reichen, denn ihr habt euren Trost schon gehabt. Jakobus 2. Hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reichs, das er verheißen hat denen, die ihn lieb haben? Ich bete. Vater im Himmel, wir feiern heute Gottesdienst in der Sehnsucht danach, dir nahe zu sein. Was auch immer das heißt und wie auch immer das für jede und für jeden von uns aussieht, ich möchte dich einladen, dass du uns nahe kommst, so dass wir dich verstehen, dich erkennen, die Verbundenheit mit dir spüren, ja, und in deiner Präsenz leben können. Segne diese Zeit zusammen. Segne das Reden, segne das Hören, segne die Stille. Danke, dass wir mit nichts kommen können in diesen Gottesdienst zu dir. Amen. Wir sitzen heute ein bisschen anders, das habt ihr schon festgestellt. Und für manchen ist das wahrscheinlich schon die größte Herausforderung heute, dass man sehen kann, wer sonst noch so da ist, wenn man Leuten ins Gesicht guckt oder vielleicht auch lieber nicht ins Gesicht guckt. Als echter Ostfriese, die sind dafür bekannt, also ich bin ein Halb-Ostfriese, hasse ich eigentlich, den Leuten ins Gesicht zu gucken. Ich gucke immer so 3 Zentimeter daneben. Aber irgendwie kommen wir da heute durch. In dem Moment, als ich überlegt habe, ist es gut, mal was anders zu machen, das auch auf den Wunsch von einigen, die im letzten Jahr das ganz toll fanden, dass wir nicht immer nur angepredigt werden, habe ich am Mittwoch gedacht, yes, ich mache alles anders. Dann habe ich am Freitag gedacht, was habe ich nur getan? Und als ich dann heute nochmal an der Predigt saß, dachte ich so, okay, das wird spannend, das wird wirklich ein Experiment. Und trotzdem keine Sorge, du musst heute nichts tun, du kannst einfach sitzen bleiben und zuhören, du darfst aber mitmachen. Wir wollen uns in den nächsten Wochen die Bergpredigt ein bisschen genauer anschauen und wir haben das schon mal gemacht, vor einigen Jahren hier im Kreuzwerk-Projekt, 2012, ich weiß nicht, wer von euch dann schon in der Gemeinde war, erinnern sich natürlich bestens noch an die Predigten, nicht. Ich habe mich auch nicht daran erinnert, was ich gepredigt habe. Ich habe es mir nochmal durchgelesen und muss ehrlich sagen, ich war bei manchen Dingen überrascht, die ich damals gesagt habe. Also nicht nur positiv, aber manches fand ich auch immer noch gut. Wer sich das nochmal anhören will, ich glaube, das gibt es immer noch irgendwo in den Archiven des Kreuzberg-Projekts auf der Homepage. Heute möchte ich es ein bisschen anders machen. Ich möchte nämlich unser kollektives Verstehen und unsere Fantasie aktivieren. Und ich habe mir ein Experiment überlegt, das hoffentlich Spaß macht. Ein Experiment, was 4 Schritte hat. Der erste Schritt wird sein, dass ich eine kurze Einleitung gebe. Also manche Wörter in diesem Bibeltext muss man kurz erklären in ihrem Zusammenhang. Ganz simpel. Und dann habe ich 3 Fragen zu diesem Text. Die findet ihr auch schon hier so in der Mitte, das dicke gedruckte, die findet ihr auch in eurem Heft. Die stehen sozusagen unter dem Predigttext in 3 Fragen abgedruckt, die hoffentlich gut sind, die uns hoffentlich anregen zum Nachdenken. Und ich habe dann zu diesen Fragen noch ein mehr oder weniger passendes Zitat ausgesucht, das seht ihr dann auch, wenn ihr nachher aufstehen dürft, so viel sage ich schon, und hier ein bisschen rumlaufen dürft. Mein Ziel ist heute aber, dass wir nicht nur in der Theorie bleiben, also nicht nur über Fragen, nicht nur in unserem Kopf, nicht nur Zitate und Dinge lesen, sondern dass das Ganze irgendwie ankommt in unserem Körper, in unserem Tun, in unserem Handeln, dass wir nach diesem Experiment irgendwie ein bisschen mehr verstehen, ein bisschen mehr wissen, was wir eigentlich machen sollen mit diesen Worten von Jesus, die ja wirklich, wirklich komisch sind, die überhaupt keinen Sinn ergeben, wenn man sie einfach so liest. Ich habe so an meinen Bio-Unterricht in der Schule gedacht, vielleicht erinnert ihr euch noch an das Froschschenkel-Experiment. Habt ihr das gemacht auch im Unterricht? Also es gibt ein Experiment, wo man Galvanismus erklärt mit verschiedenen Flüssigkeiten, und wenn man die an den Froschschenkel mit so Drähten dran tut, dann zuckt der Froschschenkel, obwohl er vom Frosch abgetrennt ist. Ich weiß nicht, ob es das nur in Norddeutschland gab. Heute macht man das, glaube ich, nicht mehr, diese Experimente. Aber wir wollen heute tatsächlich den Froschschenkel unter Strom setzen. Christian, hast du so ein Experiment gemacht? Nein. Oh, ihr habt alle was verpasst. Wir wollen den Froschschenkel wirklich unter Strom setzen. Und wir wollen heute nicht nur den Wikipedia-Artikel über Galvanismus lesen. Das ist der Versuch zumindest. Ich möchte sozusagen von der Inspiration zur Inkarnation kommen. Vom Denken zum Handeln, von der Theorie zur Praxis. Dritter Schritt. Hier vorne liegen bunte Karten und Stifte. Und ihr könnt zu diesen Fragen gleich in einer Zeit von etwa 10 bis 15 Minuten Stichworte schreiben oder Gedanken schreiben oder auch neue Fragen schreiben, die euch unter den Nägeln brennen. Alles, was euch so in den Kopf kommt, wenn ihr das lest, was da steht. Ihr könnt dazu auch noch diese Zitate lesen, aber das müsst ihr nicht. Also jeder kann so seinem eigenen Gang folgen. Und wenn ihr mögt, könnt ihr danach die Zettel wieder hier auf den Boden legen, so ein bisschen um diese Frage drumherum. Ich hoffe, wir haben dann hier genug Platz für alle Zettel. Aber auch das müsst ihr nicht. Wenn ihr das lieber für euch behaltet, was ihr aufgeschrieben habt, dann könnt ihr das auch tun. Aber natürlich lebt das ganze Experiment davon, dass möglichst viele Leute mit was hineinbringen. Und ihr dürft dann in diesen 10 bis 15 Minuten natürlich auch mit anderen Leuten reden. Also ihr müsst auch das nicht, aber ihr dürft. Ihr könnt darüber ins Gespräch kommen. Ihr könnt auch ja noch einen Kaffee nehmen dazu und könnt sozusagen diese Zeit nutzen, um ja so ein bisschen mal von der anderen Sicht auf diesen Bibeltext zu schauen. Und ihr könnt auch über andere Dinge reden. Es muss jetzt nicht nur am Thema sein, aber es wäre schön, wenn dann am Ende hier ein paar Sachen liegen. Genau. Wir wollen heute also im Dialog sein mit dem Text, miteinander, mit dem, was irgendwann mal andere Leute zu dem Text geschrieben haben. Und zusammen entsteht dann ein kollektives Bild von dem, was Jesus hier gemeint haben kann, als er gesagt hat, selig sind die, die arm sind. Ihnen gehört das Himmelreich. Und es gibt übrigens kein richtig und falsch bei dem Experiment, das ist anders als im Bio-Unterricht. Alles, was ihr sagt, alles, was ihr schreibt, ist gut. Es gibt uns die Chance, vielleicht auch quer zu denken. Vierter Schritt, dann sozusagen als Brücke in die Praxis. Wir singen dann ein Lied, nachdem wir hier Sachen aufgeschrieben haben. Und in der Zeit werde ich das versuchen, so ein bisschen zu sortieren, zu gruppieren. Da könnt ihr mir auch schon bei helfen. Wenn ihr seht, jemand anders hat was Ähnliches geschrieben, dann legt ihr den Zettel dazu. Und dann werde ich das nochmal versuchen, so in aller Kürze so ein bisschen zusammenzufassen, was denn hier so an Gedanken entstanden ist. Und vielleicht entsteht daraus wirklich dann auch etwas, was wir mitnehmen in die Zeit danach, in unseren Alltag, über den Sonntag hinaus. Vielleicht entsteht eine Praxis, die wir tun können, um das mehr in uns hineinzunehmen. Gut, also Schritt 1, ich sage ganz wenige einleitende Sätze, zusätzlich zu denen, die ich jetzt schon gesagt habe, um das Experiment zu erklären. Schritt 2, hier die Zitate und Fragen lesen. Schritt 3, was dazu aufschreiben, ins Gespräch kommen, wenn ihr mögt. Und Schritt 4, nachdem wir ein Lied gesungen haben, fasse ich das Ganze kurz zusammen. Und dann machen wir ganz normal weiter mit dem Abendmahl. Dann ist das Experiment vorbei. Genau. Die Bergpredigt. Kurze Einleitung. Viele bekannte Sprüche, Aussagen von Jesus. Und man kann viele sagen, es ist so die Essenz von dem, wofür Jesus steht. Die Essenz dessen, wer er ist. Und es ist spannend, weil wir finden sie sowohl bei Matthäus als auch bei Lukas. Und die haben das so ein bisschen unterschiedlich aufgeschrieben und unterschiedliches festgehalten. Lukas verfolgt einen anderen Ansatz als Matthäus. Also wir sehen das hier in diesen Versen schon. Während Matthäus von den geistlich Armen spricht, also irgendwie oben verortet, oder hier, je nachdem in welcher Kultur wir leben, ist bei Lukas einfach von den Armen und von den Reichen die Rede, weil er stellt das auch noch so ein bisschen krasser in Gegensatz sich gegenüber. Man könnte vielleicht sagen, Lukas ist etwas direkter, etwas unverblümter. Manche vermuten, das hat damit zu tun, dass die Leute, für die er schreibt, ärmer waren und die Leute, für die Matthäus schreibt, war eher so Mittelstand. Und da wollte er das nicht so direkt sagen. Aber wir wissen es nicht genau. Es ist auch nicht so wichtig, dass wir das jetzt unterscheiden und erklären, denn ich glaube, beides bringt uns auf eine gute Spur. Und dann findet ihr hier noch einen Satz von Jakobus, der eventuell mit dabei war bei der Bergpredigt, wir wissen es nicht. Aber wir wissen über ihn, er soll der Bruder von Jesus sein. Und er hat das Ganze nochmal aus seiner Perspektive aufgeschrieben. Er interpretiert das schon so ein bisschen. Sowohl Matthäus als auch Lukas sagen uns gleich am Anfang von der Bergpredigt, wer da ist, an wen sich die richtet. Und da sind zunächst mal die Jünger. Das sind die, die dahintreten, zu denen Jesus redet. Und auch bei Lukas und Matthäus lesen wir, dass davor die Jünger berufen wurden. Also direkt in dem Kapitel davor wird davon gesprochen, das sind die 12. So, meine ersten Ansprechpartner in Sachen Jüngerschaft, sagt Jesus. Und dann kommt der Inhalt der Jüngerschaft, was es eigentlich bedeutet, sein Jünger zu sein. Und vielleicht hätten sich die Jünger die Bergpredigt zuerst anhören sollen, bevor sie sozusagen unterschreiben. Aber man könnte sozusagen sagen, dass Jesus den Inhalt für ihre Berufung liefert. Es sind auch andere Leute anwesend, ein weiterer Kreis von Jüngern und Jüngern, jüdische Gesetzeslehrer, gläubige Juden. Und die Leute werden auch in der Bergpredigt immer indirekt mit angesprochen. Also wenn von den Reichen die Rede ist, dann ist klar, es geht nicht um die Jünger, sondern es geht um die anderen, die auch mit zuhören. Das ist also das Setting, Grundsetting der Bergpredigt. Jesus redet zu den Ängsten direkt und indirekt auch über alle anderen. Kommen wir zu zwei Begriffen, die ich noch kurz erklären möchte. Das eine ist, was ist denn hier überhaupt gemeint mit die Armen? Wer sind die Armen? Es ist ganz interessant, weil Jesus benutzt hier ein ganz bestimmtes Wort. Im Griechischen können wir das unterscheiden. Da gibt es verschiedene Worte für arm, für Armut. Und er benutzt hier dieses Wort Ptochoi. Ptochoi. PT. Ptochoi. Und das ist nicht irgendwer. Das sind buchstäblich die unterste Schicht, der Bodensatz der Gesellschaft. Die Menschen, die absolut nichts haben. Die absolut arm sind, abhängig sind. Und wir müssen an so eine Agrargesellschaft denken, Feudalismus, es gibt Könige, Landesfürsten, Pächter, Bauern, Handwerker, denen ging es alle noch gut im Vergleich zu dem Tochoi. Ein kluger Forscher hat mal festgestellt, dass diese Agrargesellschaft hatte 9 verschiedene Klassen und die 9. Klasse, das sind die Tochoi. Die hatten im Grunde nichts, außer leere Hände, mittellos von der Gnade anderer abhängig. Später bei Lukas lesen wir so ein Beispiel für einen Ptochoi. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte von dem armen Lazarus. Das ist der, der, wie es da so schön heißt, die Brotkrumen vom Tisch des Reichen, der Reichen isst. So ganz genau bedeutet das eigentlich, er isst das Brot, was die anderen ausgespuckt haben. Und wir lesen auch noch über ihn, dass die Hunde besser zu ihm sind als die Menschen. Die lecken nämlich seine Wunden. Wie auch immer, Jesus spricht hier eine ganz konkrete Gruppe an, die Ptochoi. Er wählt dieses Wort. Oder die es aufgeschrieben haben, wählen dieses Wort, um deutlich zu machen, wen Jesus meinte. Und wenn wir jetzt Lukas folgen, dann geht es wirklich um konkrete arme Menschen. Wenn wir Matthäus folgen, dann geht es mehr um Menschen, die irgendwie so eine Haltung in ihrem Geist haben, in ihrem Inneren haben. Ob nun geistlich oder reale Armut, Abhängigkeit, totale Leere, das ist sozusagen das, was diese Menschen auszeichnet oder eben nicht auszeichnet. Sie haben nichts vorzuweisen, weder materiell noch an irgendeiner Ethik, Bildung oder Reputation. Ptochoi. Diesen Menschen ist also das Reich Gottes versprochen. Das ist das, was Jesus ja immer wieder sagt. Er redet über dieses Reich Gottes, besonders in der Bergpredigt. Er bezeichnet diese Menschen als selig, als gesegnet, als geheilt. Und das macht diesen Satz ja so merkwürdig. Warum sind die, die der Bodensatz der Gesellschaft sind, auf die alle spucken, warum sind die selig, warum sind die geheilt, warum sind die gesegnet? Ist das nicht unmöglich zu vereinen? Ich sage noch ein bisschen was zum Zweiten, zum Reich Gottes. Das Erste, was wir darüber wissen müssen, ist, es ist nicht das Gleiche wie der Himmel. Wenn Jesus vom Reich Gottes redet, dann redet er nicht vom Himmel. Es geht nicht um Himmel und Hölle. Er redet vom Reich Gottes. Er macht deutlich, nicht nur hier, sondern immer wiederholt, dass das Reich Gottes jetzt schon da ist. Auch für die Armen, von denen er hier spricht, bricht das Reich Gottes jetzt schon an. Das macht es noch schwieriger zu verstehen, weil die Armen sind ja immer noch arm. Aber das Reich Gottes ist für sie jetzt schon da. Es geht nicht um die Vertröstung auf die Zukunft. Das wird in all den Aussagen darüber deutlich, das Reich Gottes beginnt jetzt. Und es setzt sich natürlich fort, aber es beginnt jetzt. Und es würde auch überhaupt keinen Sinn machen, wenn es jetzt um Armut geht, um unser Verhalten und dann irgendwann um den Himmel, weil das widerspricht allem, woran wir glauben im Evangelium, dass es uns geschenkt ist. Dass wir, wie Friedrich das am Anfang gesagt hat, dass wir nichts vorweisen müssen. Was meint Jesus mit dem Reich Gottes? Nun, er gibt ein paar Beispiele, über die werden wir in den nächsten Wochen mehr hören. Er spricht einmal von einem Senfkorn. Wer schon mal ein Senfkorn gepflanzt hat, ich habe es nicht getan, aber es ist das kleinste Korn, aber es überwuchert irgendwann den ganzen Garten und nichts anderes kann mehr wachsen. Oder er spricht von einem kleinen Stück Sauerteig. Sowas hatten wir mal zu Hause stehen. Wenn man nicht aufpasst, dann quillt alles raus über Nacht. Der ganze Küchentisch ist voll mit Sauerteig, weil eine kleine Menge Sauerteig diese Kraft besitzt. Oder er spricht auch mal von Licht oder von einer Prise Salz, die einen ganzen Raum erhält oder einen ganz großen Topf Suppe würzt. Das Reich Gottes hat also macht einen Unterschied. Und es ist so eine bestimmte Sicht auf unsere Welt. Etwas, was man am Anfang leicht übersehen kann, was aber große Auswirkungen hat. Ohne Salz schmeckt die Suppe nicht. Ohne Licht kann man nichts sehen. Ohne Sauerteig gibt es kein Brot. Ohne ein kleines Korn gibt es keinen großen Baum. So viel von mir. Das mal so als einleitende Worte. Ich fasse es nochmal zusammen. Jesus richtet sich hier direkt an seine Jünger, an seine Nachfolger, also an die, die ihm nachfolgen wollen. Und ob dich das jetzt mit einbezieht oder nicht, das liegt bei dir. Wenn er hier von den Armen oder geistlich Armen redet, dann sind es diejenigen, die am Boden der Gesellschaft sind, in totaler Abhängigkeit, Leere und Einfachheit. Die Lazarusse, die nichts bringen können. Und das Reich Gottes ist etwas, was jetzt beginnt. Es ist nicht der Himmel, es ist nicht der Himmel auf Erden und auch nicht der zukünftige Himmel, sondern es ist eine neue Realität. Allerdings ist es nicht so richtig greifbar, man kann darüber nur in Bildern sprechen. So, zweiter Schritt im Experiment. Wir haben diese drei Fragen. Ich lese sie mal vor. Und ihr werdet schon sehen, ich habe immer in Klammern geistlich vor das Wort arm geschrieben, weil ihr könnt euch selber aussuchen, über was ihr nachdenken möchtet. Also möchtet ihr konkret über arme Menschen nachdenken oder über geistlich arme Menschen, was auch immer das heißt. Das muss man ja auch erstmal für sich klar bekommen. Die erste Frage lautet, fallen dir konkrete Menschen ein, die geistlich arm sind? Also du kannst natürlich Namen aufschreiben, auf die Gefahr hin, dass du jemand aufschreibst, den keiner kennt, aber das macht ja nichts. Du kannst aber auch eine bestimmte Gruppe von Menschen meinen, oder du kannst über ja, einfach folgt euren Gedanken. Zweite Frage, was haben diese geistlich Armen oder diese Armen, was du nicht hast? Was haben sie, was du nicht hast? Und die dritte Frage ist, und das bringt uns dann hoffentlich so ein bisschen in das Tun, in das Handeln, in das, was uns jetzt hier betrifft, wie sieht eine Gemeinde von geistlich Armen aus? Oder was bedeutet geistliche Armut im Kontext von Gemeinde? Wenn Jesus hier da so positiv drüber redet und sagt, die Leute sind selig, dann hat es ja vielleicht mit uns was zu tun. Wir haben jetzt Zeit, etwa, ich sag mal so 10 Minuten. Ja, das ist vielleicht ein bisschen kurz. Schauen wir mal. Und fühlt euch frei, wie gesagt. Ihr könnt erstmal sitzen, drüber nachdenken. Ihr könnt mit der Person neben euch reden, wenn ihr mögt. Ihr könnt auch einfach euch einen Kaffee holen und stehen. Und dann irgendwann nehmt euch Zettel. Ich habe die jetzt so ein bisschen farblich sortiert. Wenn ihr mögt, könnt ihr das auch beibehalten, weil dann ist es nachher leichter für mich zu gucken, was wohin gehörte. Aber müsst ihr nicht, dann stellt ihr mich einfach vor ein bisschen mehr Aufgabe. Genau, also viel Spaß und gute Gedanken wünsche ich. Menschen ohne aufgeblasene Egos. Menschen ohne verletzte Egos. Menschen, die die Verbindung zwischen ihrem Gehirn und ihrem Herz nicht hinkriegen, also auch bestimmt reiche Menschen. Geistlich arm bedeutet vielleicht Menschen, die noch niemals Visionen hatten oder ein prophetisches Wort. Menschen, die einfach nach dem Wort Gottes leben, ohne eine übernatürliche Erfahrung. Menschen, die sich selbst nicht lieben und so nicht nehmen, wie sie sind. Menschen, die sich und anderen ihrer Würde verletzen. Menschen, denen der Zugang zur Mitte der Gesellschaft fehlt. Chronisch kranke Menschen mit gebrochener Biografie, einsame, systemunkonforme. He who poor in spirit is one who is filled with new life in Christ. One who trusts in him. There are two kingdoms, the kingdom of heaven and the kingdom of the flesh. Menschen in tiefer Einsamkeit. Menschen, die süchtig sind. Menschen, die loslassen können. Menschen, die vertrauen. Kinder. Solche, die den Wert ihres Lebens nicht nach Jahresgehalt oder materiellem Reichtum bemessen. Diejenigen, die wissen, dass sie sich nichts, das wirklich von Bedeutung ist, selbst verdienen können. Ich glaube aber nicht, dass das auf irgendjemanden durchgehend zutreffen kann. Ein selbsterlebtes Mitgefühl, Empathie. Obdachlose. Sie sind meist großzügiger und offen im Teilen. Ihr könnt das natürlich nachher alles nochmal selber lesen. Es sind viele Sätze. Was haben diese geistlich Armen, was du nicht hast? Unglaubliche Antriebskraft. Zerstörerische Verzweiflung. To be born again is what makes us understand our poverty before and in Christ alone. Sie leben ohne Sicherheiten. Sie haben größere Ängste, Perspektivlosigkeit, tiefes Verständnis. Geistlich arme Menschen haben Folgendes, was ich nicht habe. Sie nehmen den Segen Gottes einfach an, ohne zu überlegen, ob sie gegenwärtig alles gut für Gott machen oder schlecht. Nimm die Gnade Gottes bedingungslos und sofort an.
Sie haben die richtigen Prioritäten. Sie haben Abhängigkeit. Mehr Raum, Zeit für Nachbarn, ein Blick von außerhalb auf die Gesellschaft, nicht viel zu verlieren. Sie hängen weniger an Dingen, sondern mehr an Beziehungen. Sie haben eine eigene Stimme. Sie haben den Drang, das Verlangen und die Motivation, dem Reich Gottes entgegenzustreben, Gott Raum zu geben, wirklich unser Herz zu verändern, nicht für Momente, sondern nachhaltig. Sie haben Lebenserfahrung, dauerhaftes Erleben, das Heft des Lebens nicht selbst in der Hand zu haben. Sie haben die Fähigkeit, Bedürfnisse von Luxus zu differenzieren und können einfach abhängig sein. Und jetzt wird es ein bisschen praktisch und betrifft uns. Wie sieht denn so eine Gemeinde von Armen, von geistlich Armen aus? Sie orientiert sich nicht an anderen, sondern hat einen individuellen Weg. Sie hat Upside-Down-Mentalität, Blick für verborgene Schönheit. Sie hat nicht schon alle Antworten. Sie ist entspannt und gelöst. Sie lernt loszulassen und sich von den herrschenden Umständen zu befreien, auf individueller Ebene. Sie ist bereit, sich auf Andersartigkeit einzulassen. Sie ist verschwenderisch in der Liebe zu den Menschen der Welt. Eine gute Gemeinde geistlich armer Menschen ist fähig, nach Gottes Wort zu handeln, aus ihrer Persönlichkeit heraus. Sie können vergeben, lieben, helfen und handeln nach Gottes Wort, ohne zu grübeln und nachzudenken. Nicht kopflastig. Eine Gemeinde von geistlich Armen ist bedürftig. Sie weiß, dass man nicht schon alles hat. Und in dem Sinne sind dann alle gleich. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Sie ist sehnsüchtig. Sie ist ehrlich gegenüber sich und anderen. Sie ist nicht kapitalistisch. Perhaps primarily interested in character before conduct. Alle sind sehr durstig. Die Gemeinde wird nicht satt von weltlichen Dingen. Man sieht die Teilnahme an Gottes Reich. Wir bleiben nicht arm und nutzlos. Sie ist geistlich reich. Minus und Minus ist Plus. Sie steht in Abhängigkeit zueinander und zu Gott. Sie ist solidarisch. Eine Gemeinschaft, die es nie leid wird, Gott immer wieder neu kennenzulernen und sich immer wieder neu über ihn freut, wie den ersten Schluck Wasser nach langer Dürre. Amen.